Schönen guten Morgen zur heutigen Systemprogrammierung. Ja, das Thema Betriebsmittel wird uns zumindest heute noch beschäftigen, aber dann ist wirklich Schluss. Nach all diesen Mechanismen, wie wir jetzt gleichzeitige Zugriffe auf Betriebsmittel irgendwie in den Griff bekommen können, geht es jetzt heute darum, welche Folgen so ein in den Griff bekommen eventuell haben kann, wenn man es dumm anstellt. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz auf dieses Thema Betriebsmittel mit Klassifikation und wie man sie verwaltet eingehen, und dann das zentrale Thema heute sind Verklemmungen. Wir hatten Betriebsmittel ja in verschiedene Kategorien eingeteilt, einerseits wiederverwendbare, andererseits konsumierbare Betriebsmittel, bei den wiederverwendbaren nochmal unterscheidbar in gemeinsam nutzbare, exklusiv nutzbare. Wenn man es genau betrachtet, dieses gemeinsam nutzbar muss man auch noch mal ein bisschen differenzieren. Bosch hatte in seinen Vorlesungen eigentlich an der Stelle immer zwischen teilbaren und unteilbaren Betriebsmitteln unterschieden. Bei teilbar ist jetzt natürlich die Frage, wenn man Betriebsmittel teilt, wie teilt man sie? Teilt man sie sich zeitlich auf, was ja eine gemeinsame Nutzung wäre? Typisches Beispiel die CPU. Der eine Prozess kriegt sie ein Stückchen weiter, dann kriegt sie der andere Prozess. Aber zu einem Zeitpunkt natürlich nur exklusiv. Aber letztlich ist es eine gemeinsame Nutzung, zeitliche Teilung. Andere gemeinsame Art der gemeinsamen Nutzung wäre räumliche Teilung, typischerweise bei Speicher. Ich habe einen großen Speicherbereich und teile ihn auf und gebe Stücken davon an die einzelnen Prozesse, damit diese Stücken nutzen können. Typischerweise wird so ein Stück dann aber auch wieder exklusiv genutzt. Aber der gesamte Speicher, wenn ich ihn als Ganzes betrachte, gemeinsam genutzt. Ja, und schließlich die wirkliche gemeinsame Nutzung im Sinne von zum Beispiel lesenden Zugriff auf den Speicher, dass wirklich mehrere gemeinsam lesend auf den Speicher zugreifen können, ohne dabei sich in die Quere zu kommen, weil sie ihn ja nicht modifizieren, und dann ist das ja unproblematisch. Also insofern ist dieses Thema gemeinsam nutzbar durchaus nochmal differenzierbar zu differenzieren. Und auch diese Fragestellung teilen, da gibt sich auch wieder so, also gerade wenn man das mit dem Englischen vergleicht, entsteht durchaus eine Mehrdeutigkeit, weil in der englischen Literatur unterscheidet man zwischen Shared Resources und Divisible Resources. Ja? Und Sharing heißt natürlich gemeinsam nutzen, im Sinne von wirklich gleichzeitig auch gemeinsam zugreifen können. Ja? Und Divisible Resources sind welche, die eben aufteilbar sind. Ja? Also insofern ist das zwar jetzt hier in dieser Kategorisierung momentan nur ein Punkt, und ich habe mir schon mal überlegt, dass man das tatsächlich an der Stelle nochmal weiter untergliedern sollte, um das deutlich zu machen. In der Praxis bedeutet es aber ganz, ganz andere Sachen. Ja? Ich meine, zeitliche Aufteilung halt im Sinne von einem CPU-Scheduling oder räumliche Aufteilung im Sinne von einer Speicherverwaltung, wie wir sie jetzt dann auch noch kennenlernen werden. Das sind doch sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Gut, und das sind eben so Beispiele für solche Ressourcen. Und wenn man jetzt nochmal die Unterscheidung zwischen konsumierbaren und wiederverwendbaren Betriebsmitteln hernimmt. Bei konsumierbaren Betriebsmitteln redet man typischerweise von einer unbegrenzten Anzahl von solchen Ressourcen. Also es kommen immer wieder welche nach. Und man hat in der Regel dann an der Stelle auch eine einseitige Synchronisation. Das heißt, wenn also derjenige, der sie produziert, derjenige, der sie produziert, muss an der Stelle nicht gebremst werden. Produzieren kann man, aber derjenige, der sie verbrauchen will, hat natürlich ein Problem, wenn keine da sind. Ja? Bei einem Bounded Buffer ist es ein bisschen was anderes. Also wenn man sich jetzt überlegt, konsumierbare Betriebsmittel im Sinne von einem Bounded Buffer. Ich habe einen Produzenten und einen Konsumenten. Beim Bounded Buffer habe ich aber das Problem, dass der Puffer irgendwann voll wird. Das heißt, der Produzent muss auch irgendwann gebremst werden. Aber nicht deswegen, weil er als Produzent gebremst werden muss, sondern er wird an der Stelle, der Produzent von irgendwelchen Daten, die er in den Bounded Buffer reinschreibt, ist ja gleichzeitig auch ein Konsument, denn er konsumiert freie Speicherplätze. Ja, und er wird also, wenn man jetzt dieses Beispiel betrachtet, wird er natürlich irgendwann gebremst, aber nicht deswegen, weil er ein Produzent ist, sondern weil er ein Konsument von freien Speicherplätzen ist und irgendwann keinen freien Speicherplatz mehr findet. Ja? Und deswegen hat man an der Stelle eben diese letztlich auch eine mehrseitige Synchronisation. Eine einseitige, quasi zwei einseitige Synchronisationen. Ja? Eine einseitige Synchronisation auf volle Pufferplätze und eine einseitige Synchronisation auf leere Pufferplätze. Gut, allgemein bei wiederverwendbaren Betriebsmitteln, da ist wenn die Anzahl begrenzt ist, dann hat man typischerweise eine mehrseitige Synchronisation und eben diesen gegenseitigen Ausschluss. Der Konfliktfall bei der Betriebsmittelzuteilung entsteht eben dadurch, dass wir eben nur eine begrenzte Anzahl von gemeinsamen Betriebsmitteln haben, diese Betriebsmittel nur exklusiv nutzbar sind und von derselben Art sind, also von einer bestimmten Art gibt es halt nur eine begrenzte Zahl und diese sind nur exklusiv nutzbar und wir haben eben gleichzeitig Zugriff darauf in Form von gleichzeitigen Prozessen. An der Stelle habe ich das Skript zu spät geändert, diesen Begriff Contention. Also die Übersetzung, also Wosch übersetzt es häufig mit Wettstreit, irgendwo ab und zu auch mit Streit. Ist die Frage, ob vielleicht nicht dieser Begriff der Konkurrenzsituation eigentlich der bessere ist, weil ich meine, wir haben ja keinen Streit zwischen den Prozessen, aber sie konkurrieren natürlich um ein Betriebsmittel. Ne? Also, und wenn sich also jetzt Prozesse in so einem Wettstreit oder in einer Konkurrenzsituation um Betriebsmittel befinden, oder sind dann in der Konkurrenzsituation, wenn eben einer das Betriebsmittel anfordert, das ein anderer bereits besitzt. Das ist also die typische Situation. Der anfordernde Prozess blockiert, wartet auf die Freigabe und der Prozess, der das Betriebsmittel belegt, löst dann löst den auf die Freigabe wartenden Prozess aus, also er deblockiert ihn in dem Augenblick, wo er das Betriebsmittel freigibt. So, Ziele von so einer Betriebsmittelverwaltung sind nun einerseits eine konfliktfreie Abwicklung der anstehenden Aufträge, eine korrekte Bearbeitung der Aufträge in endlicher Zeit, eine gleichmäßige und maximierte Auslastung der Betriebsmittel und ein hoher Durchsatz, eine kurze Durchlaufzeit, eine hohe Ausfallsicherheit vom Gesamtsystem. Das wären also so die optimalen Ziele, die man erreichen möchte. Und natürlich auch, dass diese Betriebsmittelanforderungen frei von solchen Effekten wie Verhungerung sind. Verhungerung ist der typische Effekt, jemand wartet und immer kommt ihm ein anderer zuvor. Ja. Und aufgrund von irgendwelchen Situationen, beispielsweise weil jemand auf zwei Betriebsmittel gleichzeitig wartet und er ist wirklich darauf angewiesen, dass er beide bekommt und solange eins belegt ist, kriegt er nicht beide. Ja gut, dann ist mal das eine belegt, dann ist mal das andere belegt, dann ist wieder das eine belegt und beide miteinander werden nie frei. Dann würde so ein Prozess an der Stelle eben verhungern. Verklemmungen ist das Problem, werden wir heute noch ausführlich sehen, wenn letztendlich die Prozesse gegenseitig darauf warten, dass sie ein Betriebsmittel bekommen und ja, das jeweils ein anderer gerade hat. So, also die Ziele ganz allgemein sind eben die Durchsetzung einer vorgegebenen Betriebsstrategie. Das kann sehr unterschiedlich auch von den Anforderungen des Gesamtsystems sein und eben eine optimale Realisierung in Bezug auf irgendwelche relevanten Kriterien. Das ist jetzt sehr abstrakt formuliert, aber es kommt natürlich immer auf die Einzelsituation an. Es ist völlig unterschiedlich, ob ich jetzt ein Mehrbenutzersystem mit irgendwelchen Benutzern, die im Dialog mit dem Rechner arbeiten, habe oder ob ich irgendwelche Maschinen steuern möchte oder sowas. Die Aufgaben vom Betriebssystem in diesem Kontext sind vor allem eine Buchführung über die im Rechensystem vorhandenen Betriebsmittel durchzuführen. Das heißt also die Betriebsmittel nach Arten, nach Klassen zu erfassen, Zugriffsrechte dafür zu verwalten, eine Zuordnung zu Prozessen, die sie gerade belegen, zu haben, den Nutzungszustand und Nutzungsdauer ja, vielleicht auch zu protokollieren, je nachdem, um eventuell sogar Abrechnungen darüber machen zu können. Dann müssen Betriebsmittelanforderungen gesteuert werden. Man muss also Anforderungen entgegennehmen, man muss überprüfen, zum Beispiel anhand der Zugriffsrechte, ob das überhaupt so ein Betriebsmittel überhaupt auf das zugegriffen werden darf. Dann müssen die angeforderten, also die Prozesse, die solche Betriebsmittel anfordern, irgendwie eingeplant werden, also im Rahmen vom Scheduling. Da muss man natürlich eventuell auch oder sogar sicher berücksichtigen, welche Betriebsmittel sie brauchen. An der Stelle bin ich ein bisschen unsicher, inwieweit man das jetzt wirklich Einlastung in diesem Kontext nennen sollte. Also es ist eine Zuteilung von Betriebsmitteln. Der Begriff der Einlastung heißt aber eigentlich, ja, dass man einen Auftrag auf irgendwelche Betriebsmittel oder dass man einem Auftrag Betriebsmittel zur Verfügung stellt. Also insofern denke ich, ist es eher die Zuteilung von Betriebsmitteln an Prozesse, während man bei Prozessen natürlich von Einlastung spricht, weil ein Prozess, wenn er eingelastet wird, dann wird ihm ja das Betriebsmittel CPU zur Verfügung gestellt. Ja? Also der Begriff Einlastung kommt ja aus der Produktionssteuerung und aus diesem ganzen Fertigungsbereich, wo man eben sagt, dass man irgendwelche Aufträge auf Maschinen verteilt und also erst plant und dann konkret eben die Aufträge so einer Maschine zuteilt, und das ist dann letztlich die Einlastung. Ja, schließlich müssen eventuell Betriebsmittel Prozessen entzogen werden oder Prozesse geben eben Betriebsmittel frei, und das muss dann eben auch vom Betriebssystem und eben von dieser Betriebsmittelverwaltung eben verwaltet werden in irgendeiner Art und Weise. Betriebsmittelentzug klingt ein bisschen krass irgendwo, ist aber letztlich ein relativ wichtiges Instrument, dass man einfach Betriebsmittel, die an den Prozess vergeben worden sind, wieder zurücknehmen kann. Für den Fall zum Beispiel, dass ein Prozess irgendwie sich nicht richtig benimmt, dass der irgendwo in eine Endlosschleife geraten ist beispielsweise und freiwillig das Betriebsmittel nicht mehr hergibt, dann kann das natürlich zu großen Problemen im Gesamtsystem führen. Und da ist es natürlich dann auch nützlich, wenn so ein System Mechanismen hat, um Betriebsmittel wieder entziehen zu können. Eine relativ, sagen wir, harmlose oder für die Prozesse gut verträgliche Art des Betriebsmittelentzugs ist Virtualisierung. Das heißt, man gibt einem Prozess nur virtuelle Betriebsmittel, die man dann im Betriebssystem auf reale Betriebsmittel abbildet. Typisches Beispiel ist wieder der Speicher. Ja, ich gebe einem Prozess so einen logischen virtuellen Adressraum. Und da hat er dann seine bis zu 4 GB Speicher zur Verfügung. Und die hat er auch wirklich exklusiv für sich, für seine ganze Lebenszeit. Aber Sie können ihm trotzdem durch solche Paging-Mechanismen letztendlich unterm Hintern den physikalischen Speicher rausräumen. Und wenn er dann drauf zugreift, dann geben Sie ihm den halt wieder. Ja? Und auf die Weise können Sie letztendlich ihm tatsächlich physikalischen Speicher entziehen, obwohl Sie ihm das, was er angefordert hat und das, was Sie ihm zugeteilt haben, nicht wegnehmen. Also Sie haben ihm nämlich nur virtuellen Speicher gegeben. Also das ist eigentlich eine ganz feine Angelegenheit. Ähnlich ist es natürlich mit der CPU. Wenn Sie also durch solche Zeitscheiben-Scheduling-Verfahren mit Preemption geben Sie letztendlich einem Prozess auch eigentlich nur eine virtuelle CPU. Und Sie können sie ihm auch wieder wegnehmen und geben sie ihm später wieder. Und Sie sorgen vom Betriebssystem her eben durch diese Prozessumschaltungsmechanismen dafür, dass er eigentlich es nicht merkt, wenn er die CPU wieder bekommt, dass sie ihm zwischenzeitlich entzogen worden ist. Ja, also Sie sichern seinen ganzen Zustand und restaurieren das auch alles schön wieder. Und das Einzige, woran ein Prozess das wirklich merken kann, ist, indem er auf eine reale Uhr schaut und feststellt plötzlich, dass eben zwischen zwei Befehlen ungewöhnlich viel Zeit vergangen ist. Ja, daraus kann man natürlich dann schließen, da hat mir jemand die CPU geklaut. Aber ansonsten ist es eigentlich, ist ja die ganze Interrupt-Verarbeitung und diese Sachen für einen Prozess völlig transparent, sodass das von der reinen Funktionalität eines Prozesses eigentlich funktioniert und keinen Schaden anrichtet. Es sei denn, eben dieser Faktor Zeit ist für den Prozess wichtig, also gerade im Fall von Echtzeitsystemen, wenn der Prozess bis zum bestimmten realen Zeitpunkt irgendwelche Aufgaben erledigt haben muss und Sie nehmen ihm die CPU weg und er schafft diese Aufgaben nicht, dann ist es natürlich ein Problem. Ja. Also da, aber das weiß das Betriebssystem, das System ja wieder typischerweise, und muss das dann eben entsprechend berücksichtigen, dass da solche Anforderungen von Prozessen eben nicht unter die Räder geraten dabei. So, für die Betriebsmittelverwaltung gibt es zwei Vorgehensweisen ganz grundsätzlich. Man kann statisch verwalten, das heißt vor Laufzeit eines Prozesses oder bevor ein bestimmter Laufzeitabschnitt bei einem Prozess beginnt, kann man die Planung von der ganzen Betriebsmittelzuteilung machen. Es werden also dann alle im Prozess oder in diesem Abschnitt benötigten Betriebsmittel angefordert zu diesem Zeitpunkt. Die Zuteilung erfolgt dann lange, bevor sie tatsächlich genutzt werden. Aber es ist dann auch sicher, dass der Prozess sie zur Verfügung hat. Und es werden alle belegten Betriebsmittel eben am Ende der Laufzeit des Prozesses oder des Laufzeitabschnittes wieder freigegeben. Im Fall von dynamischer Betriebsmittelzuteilung wird zur Laufzeit zu beliebigen Zeitpunkten letztendlich, auch für beliebige Abschnitte, werden Betriebsmittel angefordert. Die Anforderung erfolgt also letztendlich immer dann, wenn der Bedarf für dieses Betriebsmittel besteht. Die Zuteilung erfolgt in dem Augenblick, wo es dann eben auch benötigt wird und genutzt wird. Und die Freigabe erfolgt, sobald eben der Bedarf nicht mehr besteht. So, das sind also zwei Alternativen. In den meisten Systemen, die wir so im Alltag kennen, haben wir es mit einer dynamischen Betriebsmittelzuteilung zu tun. Statische Betriebsmittelzuteilungen sind typischerweise in Steuerungssystemen. Also in all solchen Systemen, die irgendwelche kritischen Dinge abwickeln, sind die eher üblich, weil man da einfach nicht riskieren möchte, dass während der Laufzeit plötzlich die Situation kommt, dass eben der Prozess irgendein Betriebsmittel nicht bekommt. Ja? Ich meine, gerade wenn Sie sich wieder Steuerung von einem Auto anschauen, dann ist natürlich, also typische Betriebsmittelanforderung ist jetzt sowas wie ein Malloc. Ne? Und das Malloc geht natürlich immer gut, solange eben noch Speicher da ist oder eben auch im Rahmen der Gesamtplanung eben für diesen Prozess Speicher zur Verfügung steht. Ein Malloc kann aber natürlich auch mal in blöden Situationen schiefgehen. Und ich meine, wenn ich jetzt so eine Motorsteuerung oder so was habe und die braucht für irgendwelche Berechnungen in irgendwelchen speziellen Lastsituationen vielleicht plötzlich Speicher und die würde dann also bei 200 auf der Autobahn ein Malloc machen und es geht schief, dann ist das einfach blöd. Ne? Und also zumindest kann es einen Motor schaden, ja, wenn dann irgendwelche Einspritzwerte nicht richtig berechnet werden oder sowas. Ja. Und insofern wird man da natürlich einfach sagen, okay, die Betriebsmittel, die da potenziell benötigt werden für den Betrieb von so einer Steuerung, die sind auch verfügbar. Ja. Und zwar in dem Augenblick, wo man die Karre anlässt und nicht erst, wenn die kritische Situation eintritt. Vor allem eben Betriebsmittel für kritische Situationen sind natürlich immer was ganz Blödes, weil dann ist das Gesamtsystem sowieso in einem Ausnahmezustand. Ja? Das ist auch dann häufig eine Situation, die passiert ja nicht jeden Tag, glücklicherweise. Und wenn dann also irgendwo kritische Temperaturen überschritten werden oder Druckwerte überschritten werden und dann eben irgendwelche Notmaßnahmen eingeleitet werden müssen und die entsprechenden Software-Teile dann aktiviert werden. Wenn die dann das Betriebsmittel anfordern müssen, ist es dann also meistens extrem ungut, wenn da was schief geht, weil, wie gesagt, das System ist ja sowieso schon im Ausnahmezustand und es muss gehandelt werden. Und wenn man dann noch Fehler hat in der Fehlerbehandlung, dann ist es natürlich doppelt fatal. Man geht natürlich bei einer statischen Verfahrensweise schon davon aus, dass man keine optimale Auslastung der Betriebsmittel hat, aber das ist auch nicht immer das Ziel von einem System. Ja? Also ich meine gerade von einem Steuerungssystem ist häufig das oberste Ziel, dass es zuverlässig funktioniert, vor allem auch in Notsituationen. Ja? Und dann ist es egal, ob dann irgendwelche Speicherbereiche oder sowas vielleicht nicht optimal genutzt sind. Und bei dynamischen Verfahrensweisen habe ich vor allem das Risiko, dass sich voneinander abhängige Prozesse irgendwie vielleicht auch verklemmen können oder dass eben Betriebsmittel, wenn sie benötigt werden, nicht zur Verfügung oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. So, und das Thema der Verklemmung, das betrachten wir uns jetzt mal genauer. Das ist letztendlich so ein Klassiker in der Informatik-Ausbildung und früher war das so immer so ein ganz dickes Kapitel im Betriebssystem Vorlesungen. Wir haben es jetzt also schon ganz schön zusammengeschrumpft, aber ich denke, ein bisschen was muss man drüber erzählen. Denn das sind reale Probleme, die können auch in ganz normaler Software durchaus zu hässlichen Effekten führen. Und man sollte zumindest ein bisschen was drüber wissen, auch wenn wir jetzt nicht die ganze schöne Theorie, die damit verbunden ist, jetzt ausbreiten wollen. Also wie gesagt, wir haben dieses Kapitel im Laufe der letzten 10 Jahre nach und nach zusammengestrichen, weil vieles davon halt doch rein theoretischen Wert hat und früher auch immer gerne in Klausuren rauf und runter abgefragt wurde, weil man da so wunderschöne Aufgaben dazu stellen konnte, wo die Leute dann irgendwelche unsinnigen Sachen berechnen mussten. Und nachdem wir jetzt doch ein sehr praktisch orientierter Betriebssystemlehrstuhl sind und uns eigentlich in erster Linie mit Problemen befassen, die man auch wirklich hat in der Praxis, haben wir dann also beschlossen, dass wir das eben nicht mehr so umfangreich darlegen wollen. So, es geht an der Stelle um diese ganze Problematik, Lebendigkeitsprobleme, wie sie auch in der parallelen und funktionalen Programmierungsvorlesung behandelt werden, zumindest so ein bisschen behandelt werden. Und uns geht es hier ganz speziell um solche Probleme bei der Verwendung von blockierender Synchronisation, wie wir sie ja inzwischen kennen. Und zwar geht es einerseits um irgendwelche Untiefen, die in Semaphore-Implementierungen verbunden sind. und andererseits vor allem auch um die sequentielle Ausführung von kritischen Abschnitten auf Ebene 3. Also wir haben auf der Ebene 5 irgendwelche C-Programme und kritische Abschnitte auf Ebene 3 heißt also letztendlich auf oberhalb des Betriebssystems, wo wir dann halt irgendwelche Semaphore-Operationen oder sowas haben, die halt dann zu Blockierungen führen können. So, der Begriff des Deadlocks, da gibt es ein paar Definitionen natürlich im Englischen drüber, aber in der Informatik bezeichnet er letztendlich einen Zustand, in dem die beteiligten Prozesse wechselseitig auf den Eintritt von Bedingungen warten, die nur durch andere Prozesse in dieser Gruppe, die selbst warten, hergestellt werden können. Ja, das ist letztendlich also die Grundproblematik, also Prozesse warten im Prinzip gegenseitig aufeinander und keiner kommt mehr voran. Letztendlich ist der Deadlock, es gibt also zwei Arten von solchen Verklemmungssituationen. Das eine ist eben der Deadlock, das andere ist der Live-Lock. Der Deadlock ist eigentlich noch das geringere Übel, weil er relativ schön erkennbar ist, wenn er eingetreten ist. Die Prozesse der beteiligten Gruppe von Prozessen sind nämlich letztendlich alle im Zustand blockiert. Und wenn ich feststelle, dass eben eine Gruppe von Prozessen im Zustand blockiert ist, also eine Gruppe von Prozessen, die irgendwie zusammengehören, die eben gemeinsam um irgendwelche Betriebsmittel konkurrieren, dass die alle im Zustand blockiert sind, dann kann ich noch nachgucken, auf was warten sie denn? Und wenn ich dann feststelle, die warten alle irgendwie auf den Synchronisationsmechanismus, dann kann ich im Prinzip sicher sein, okay, die haben sich verklemmt. Und dann kann ich mir überlegen, was ich mit ihnen tue. Ja. Der Live-Lock ist ein ähnlicher Zustand, in dem aber die involvierten Prozesse nicht blockiert sind, sondern sie rechnen noch irgendwie in irgendwelchen Schleifen, aber sie machen keinen wirklichen Fortschritt mehr. Das heißt, die loopen auf irgendetwas rum und warten darauf, dass irgendein neuer Zustand eintritt. Also letztlich warten sie aktiv und es kommen aber auch nicht mehr voran, aber sie rechnen noch. Ja. Und wenn es also die an der Verklemmung beteiligten Prozesse wechselseitig eben auf die Betriebsbereitstellung von Betriebsmitteln warten, sind sie also im Fall von, dass sie keine Prozessorabgabe machen, wirklich alle immer im Zustand laufend, vielleicht auch auf mehreren Prozessoren natürlich dann, also das Busy Waiting. Oder vielleicht geben sie auch ab und zu mal den Prozessor ab, dann gehen sie zurück in den Zustand bereit, also das heißt, weil die Zeitscheibe abgelaufen ist oder sowas, dann sind sie quasi Lazy Waiting. Sie rechnen zwar nicht, aber sie nehmen immer wieder dann doch irgendwann mal die CPU, um letztendlich auf diesem hoffnungslosen Zustand weiter zu loopen. Ja? Und das ist natürlich auch eine unangenehme Sache dann. Es ist das größere Übel, weil man diesen Zustand eigentlich nicht erkennen kann. Die Prozesse sind aktiv, sie tun etwas und man müsste sie eigentlich mal tracen und müsste diese Traces vergleichen, um dann daraus ableiten zu können, dass die eigentlich nicht vorankommen. Ja? Und das ist natürlich vom Analyseaufwand her deutlich schlimmer, als festzustellen, die hängen alle in der Queue von einem Semaphore, alle miteinander, und daraus kann man natürlich dann schließen, okay, jetzt brauche ich bloß die Queue anschauen, und wenn ich feststelle, alle Prozesse, die beteiligt sind, hängen in der blockiert Queue von dem Semaphore, dann werden sie sich wohl verklemmt haben. Ne? So, also die Live-Logs sind kompliziert, das heißt, sie sind eigentlich gar nicht zu erkennen. Ja, und damit natürlich ein ernsthaftes Problem, wenn man sowas hat. So, wie entstehen nun eigentlich Verklemmungen? Also wenn wir zwei Betriebsmittel haben und wir haben zwei Prozesse hier, wir haben Prozess X, das ist die Zeitachse von Prozess X, und hier nach oben ist die Zeitachse von Prozess Y, und der Prozess X wird hier zuerst das Betriebsmittel A anfordern, ist also hier in diesem Bereich. Der Prozess Y fordert zuerst das Betriebsmittel B an, ist also dann hier in diesem Bereich. So, irgendwann möchte Prozess X auch Betriebsmittel B anfordern, das wäre dann ab diesem Zeitpunkt hier. Und das kriegt er natürlich nicht, denn das Betriebsmittel B ist ja von Prozess Y bereits belegt, also das heißt, er muss hier warten. Und Prozess Y kann noch weiterlaufen, aber irgendwann wird Prozess Y Betriebsmittel A anfordern wollen hier. Und das kriegt er auch nicht, denn das ist ja von Prozess X belegt. Und die Frage ist natürlich, was haben wir nun hier? Ja gut, wenn wir diesen Punkt hier erreicht haben, dann haben wir letztendlich eine Verklemmung. Ja, keiner kommt mehr voran, weil jeder wartet auf den anderen, dass der was freigibt. Ja. Also alles hängt letztendlich davon ab, einerseits, ob sich die Prozesse wirklich überlappen und welche Auswirkungen solche Überlappungen auf den Zugriff auf gemeinsame Betriebsmittel haben. Wir hätten also keine Verklemmungen, wenn der Prozess X das BA erst belegt, nachdem Prozess Y es belegt hat, oder auch umgekehrt, wenn Prozess Y PB erst danach belegt hat. Ja, wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, also die Situation, die wir jetzt hier gerade skizziert haben, ist genau die, die wir hier sehen. Wir haben hier Prozess X läuft hier vor sich hin, macht hier PA, dann irgendwann haut ihm der Scheduler mit Preemption rein, also vielleicht ein Round-Robin-Scheduler, das heißt, er wird hier verdrängt. Prozess Y kommt dran, macht hier die P-Operation auf Semaphore B, läuft dann noch ein Stückchen, jetzt kommt wieder der Scheduler rein und schaltet zurück auf Prozess X. Prozess X läuft weiter, will hier die P-Operation auf Semaphore B machen, blockiert sich deswegen natürlich, weil Semaphore B ist ja hier unten von Prozess Y schon belegt. Also geht ein Zustand blockiert, dadurch erfolgt eine Prozessumschaltung, Prozess Y kommt wieder dran, läuft noch ein Stückchen weiter, macht hier die P-Operation auf A, blockiert sich auch und jetzt sind sie beide blockiert. Also so geht es dann eben nicht. So, das Ganze hätte dann funktioniert, wenn X erst P auf A gemacht hätte, gut, dann wäre er, hätte vielleicht auch die Umschaltung passiert, dann würde Y vielleicht auch zuerst Betriebsmittel A belegen, also P auf A machen. P auf A geht nicht, weil das hat X ja schon gemacht, also blockiert sich Y, dann kommt X wieder dran, der macht sein P auf B, rechnet gar, macht sein V auf B, macht sein V auf A, durch das V auf A wird Prozess Y wieder bereit, irgendwann kommt er auch wieder dran, dann hat er ja A jetzt wirklich belegt, irgendwann macht er sein PB und rechnet weiter und kommt durch. Dann passiert also nichts. So geht es also auf jeden Fall. Was wir hier sehen, im linken Fall haben wir erst, belegt der eine erst A, dann B und der andere erst B, dann A. Im rechten Fall belegen beide erst A, dann B. Das ist offensichtlich eine Lösung. Eine andere Möglichkeit, das zu lösen, wäre, wenn der Scheduler wüsste, was da läuft und er macht eine entsprechende Prozesseinplanung. Das heißt also, wenn der Scheduler sagen würde, naja, den Prozess Y, den nehme ich nicht dran, solange Prozess X nur PA belegt hat, aber noch nicht PB belegt hat, also PB gemacht hat. Ja. Also wenn der Scheduler dafür sorgt, dass hier keine Umschaltung passiert, sondern erst nachdem das PB gemacht wurde, dann ist es natürlich unproblematisch, ja, weil dann würde er sich hier im PB auch blockieren und dann kann der hier fertig machen und dann läuft es auch wieder weiter. Ja. Das heißt also, wir müssten im Prinzip wissen im Scheduler, dass eben A und B belegt werden sollen und dürften dazwischen keine Umschaltung machen. Ja, das würde also das Problem lösen. Ja, und bei einer kooperativen Ausführung von PX und PY haben wir natürlich auch eine Verklemmungsfreiheit, also wenn letztendlich einfach die Prozesse voneinander wissen, was sie tun. So, was sind nun die Voraussetzungen, damit überhaupt Verklemmungen eintreten? Das ist also ein seit Jahrzehnten gut erforschtes Gebiet, also gerade im Theoriebereich, aber diese Voraussetzungen, die sollte man kennen, denn das ist natürlich auch bei der Planung von Software einfach eine wichtige Sache, dass man das im Hinterkopf hat, damit man gewisse Fehler einfach nicht macht. Wir werden nachher noch sehen, gerade in Bezug auf Verklemmungsvorbeugung ist es wichtig, diese vier Bedingungen zu kennen. Die notwendigen Bedingungen dafür sind einerseits, dass ich eine exklusive Belegung von Betriebsmitteln habe. Also ein Prozess muss ein Betriebsmittel zur exklusiven Nutzung anfordern. Oder auch mehrere, typischerweise mehrere. Dann, nächste Sache ist, wir müssen Nachforderungen von Betriebsmitteln, die Bedingung heißt, ist die Hold-and-Wait-Bedingung. Das heißt also, ein Prozess hat ein Betriebsmittel bereits belegt, fordert ein weiteres an und wartet darauf. Ja. Kein Entzug von Betriebsmitteln ist wichtig, no preemption. Das heißt also, in dem Moment, wo ein Prozess ein Betriebsmittel mal hat, gibt er es nicht wieder her, bevor er nicht diese Aufgabe, für die er das Betriebsmittel angefordert hat, auch erledigt hat. So, und das alleine ist noch nicht das Problem. Die letztendlich hinreichende Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Aussage am Ende wirklich zutrifft, dass wir eine Verklemmung vorliegt, ist das zirkuläre Warten. Das heißt, die Existenz einer geschlossenen Kette wechselseitig aufeinander warten der Prozesse. Ja. Und das klassische Beispiel dazu ist das Philosophenproblem. Das Philosophenproblem also in der Literatur seit Jahrzehnten irgendwie immer wieder breitgewalzt. Sieht so aus, wir haben 5 Philosophen, deren Aufgabe ist es, entweder zu denken oder zu essen. Zum Denken sitzen sie einfach so rum und zum Essen, sie essen mit Stäbchen, brauchen sie 2 Stäbchen. Und jeder Philosoph hat einen Teller vor sich und zwischen den Philosophen liegen jeweils Stäbchen. Und um essen zu können, braucht ein Philosoph beide Stäbchen. So, jetzt sind diese Bilder, passen nicht zum jetzt darauf folgenden Code. Das ist mir aber auch erst heute früh richtig aufgefallen und offensichtlich uns die letzten Jahre nie aufgefallen. Der Philosoph 1 müsste sein Stäbchen 1 rechts liegen haben und das Stäbchen 2, also das von Philosoph 2, müsste da liegen. Also wenn Sie im Skript, ich denke, die Situation ist auch mit dem folgenden Code auch so verständlich, aber damit es richtig korrekt und zum folgenden Code ist, müssten Sie also die Stäbchen umnummerieren auf Stäbchen 1, 2, 3, 4 und 5. Ja. Dann passt es auch wirklich. So, die Prozesse sind, also die Philosophen sind jetzt letztendlich die Prozesse und die Betriebsmittel sind die Stäbchen und diese Betriebsmittel sind natürlich nur exklusiv nutzbar. Das sind auch unteilbare Betriebsmittel, wenn man zumindest mal davon ausgeht, dass man so ein Stäbchen nicht einfach knacken kann, dann kann natürlich so ein Stäbchen zu einem Zeitpunkt immer nur einer verwenden. Gut. So, und der Verklemmungsfall ist jetzt, die Philosophen nehmen zugleich das eine Stäbchen auf und wollen dann, also alle Philosophen nehmen alle miteinander zuerst das rechte Stäbchen in die Hand und wollen dann das linke nehmen und das kriegen sie nicht, weil das hat ja der Nachbar gerade in der Hand. Ja, und wenn das alle machen im Kreis rum, ja gut, dann hat jeder ein Stäbchen und dann ist, ja, dann sind... Das Mikrofon ist nervig irgendwo. Dann hat also jeder ein Stäbchen und in der Hand, kann aber nicht essen. Ja, gut, und dann verhungern sie. Ja. So, soweit zu diesem tragischen Fall. Und jetzt die kodierte Umsetzung, wie das aussehen würde. Also ich habe eine Schleife und ich habe also die Routine Think für Denken und Munch für Mampfen. Und was sie letztendlich machen ist, also sie machen das Grab nach den Stäbchen, mampfen dann und dann machen sie einen Drop von den Stäbchen. So. Und dieser Routine Grab und Drop übergibt man quasi letztendlich die Philosophen-ID und die Routine Grab macht nichts anderes, wie dass sie eine P-Operation, ja, das ist jetzt ein typischer Wash, also Rot für Stäbchen, das ist nett. Also ich habe gestern gesagt, was ist Rod? Da habe ich also nachgeschaut, ja gut, das sind irgendwelche Getriebestangen und Eisenstangen und habe im Webster nachgeschaut, a means for punishment. Das sind also irgendwelche, ja, also er hat wohl Chopsticks gemeint, aber Gott, musste ich jetzt bloß loswerden. Also Wosch übersetzt auch manchmal vom Deutschen ins Englische ganz nett, ja. So, vielleicht noch, damit hier keine Verwirrung auftritt, diese Semaphore-Strukturen, die hier oben initialisiert werden, wichtig ist eigentlich nur die erste Komponente, das ist der Wert des Semaphores. Die weitere Komponente hier, das ist quasi, also Wosch hat auf irgendeiner Folie weiter vorne mal diesen Semaphore-Typ definiert und der hat halt auch noch diese interne Log-Variable zur Realisierung, Implementierung des Semaphores und das ist das zweite hier, das brauchen wir also nicht. Also wir haben im Prinzip diese 5 Semaphore, die wir einfach mit dem Wert 1 initialisieren. Das ist also das, was man braucht. Und dann machen wir also eine P-Operation auf das rechte Stäbchen, also mit der ID des Philosophen und auf Hu plus 1, das ist das linke Stäbchen, das mit der ID 1 weiter, modulo natürlich der Zahl der Philosophen. So, und Drop gibt eben beide Stäbchen wieder frei. So, und was uns jetzt konkret passiert ist natürlich, Philosoph 0 macht ein Grab, nimmt das rechte Stäbchen, wird unterbrochen, Philosoph 1 kommt dran, nimmt das rechte Stäbchen, wird unterbrochen, Philosoph 2 kommt dran, Philosoph 3 kommt dran, Philosoph 4 kommt dran, nimmt das rechte Stäbchen. Ja, und wenn jetzt Philosoph 5 wieder dran käme, es ist egal, auch Philosoph 4 hier schon an dieser Stelle, ja, doch Philosoph 4 blockiert sich bereits. Also er hat das rechte Stäbchen genommen, das hat funktioniert, er will das linke Stäbchen nehmen, das wäre also Stäbchen 5, Modulo 5, also Stäbchen 0, Stäbchen 0 kriegt er nicht, denn Stäbchen 0 hat der Philosoph 0 bereits, das heißt hier diese P-Operation blockiert. So, und jetzt sind sie alle blockiert. Also das ist die Situation. Oder im Graphen jetzt wieder so dargestellt, und auch hier müssten Sie jetzt die Stäbchen wieder umbenennen, also Stäbchen 1 bis Stäbchen 2 und so weiter. Und dann passt es eben auch zum Code. Ein Betriebsmittelgraph, was wir jetzt hier haben, zeigt für jedes Betriebsmittel, welcher Prozess es belegt. Ja, also wir sehen im Endeffekt bei jedem Stäbchen, von welchem Prozess es belegt ist, und ein Wartegraph verbucht für jeden Prozess, auf welches Betriebsmittel er wartet. Das sind also letztendlich zwei Mechanismen, wie man Betriebsmittelzuteilungen zu Prozessen beschreiben kann. Und wenn wir einen geschlossenen Kreis im Wartegraphen haben, dann haben wir einen Deadlock, und dieser geschlossene Kreis im Wartegraphen erfasst letztendlich auch all die Prozesse, die sich im Deadlock befinden. Ja, das ist also das, was wir hier brauchen. Und letztendlich müssen wir sicherstellen, dass so ein Kreis entweder gar nicht entstehen kann oder dass er eben erkannt und dann irgendwie durchbrochen werden kann. Ja, ansonsten, ja gut, kommt das System natürlich nicht mehr voran. So, das ist also das Grundproblem. Und letztendlich lösen können wir das, oder eine Lösung wäre, dass man sagt, okay, ein Philosoph, also ich habe einen kritischen Abschnitt. Wenn ein Philosoph beschlossen hat zu essen, dann muss er letztendlich beide Stäbchen nehmen können, ohne dass er von einem anderen Philosophen unterbrochen wird. Ja, das ist also das Grundproblem. Das heißt also, ein Philosoph fordert die benötigten Stäbchen atomar an. Ja, und was ich jetzt brauche an der Stelle, ist zum Beispiel einen binären Semaphor, den ich drumherum mache. Ich mache also einen Lock drumherum um diese zwei P-Operationen. Und wenn ich das tue, dann beuge ich diese Hold-and-Wait-Bedingung, nämlich dass ich eine Ressource habe und eine weitere Ressource nachfordere, beuge ich dieser Bedingung vor, ja, denn dann ist es ja nicht so, dass ich eine Ressource habe und irgendwas passieren kann und dann nehme ich die weitere Ressource, sondern ich nehme letztendlich beide Ressourcen gleichzeitig. Ja, also im Prinzip heißt das, beide Stäbchen gleichzeitig aufzunehmen, und damit ist eben das Problem gelöst. Problemfall in der Situation wäre, wenn man quasi beim Essen dann verdrängt wird, ja, und ich habe da eine Überlappung mit dem Grab, dann könnte es sein, dann könnte ich die Situation bekommen, dass eben ein Philosoph, jeweils ein Philosoph, auf das rechte Stäbchen warten muss, im kritischen Abschnitt blockiert und jetzt im kritischen Abschnitt an der Stelle, also hier drin letztendlich blockiert. Damit kommt kein anderer kritischer Abschnitt, überhaupt kein anderer Philosoph überhaupt mehr in diesen kritischen Abschnitt rein. Und die Situation wäre letztendlich dann so, also im schlimmsten Fall, dass eben zu einem Zeitpunkt immer nur ein Philosoph essen kann. Das wäre also eine ungünstige Angelegenheit in dieser Situation, würde aber zumindest das Gesamtsystem eben nicht in den Deadlock bringen, aber würde natürlich eine sehr ungünstige Nutzung der Ressourcen, sprich der Stäbchen, zur Folge haben, denn wenn letztendlich könnten ja, also zumindest Moment 1, wie viele Philosophen können überhaupt gleichzeitig essen? In dem Beispiel 3, ne? Zwei können essen, ne? Ja, zwei können im Normalfall gleichzeitig essen. Und dann eben, wenn ich das über diesen Mechanismus so koordiniere, kann es also passieren, dass eben nur einer gleichzeitig essen kann. Nun gut. Die Aspekte, die ich jetzt hier drin habe, ich mache eine mehrseitige Synchronisation. Also ich habe im Prinzip einen wechselseitigen Ausschluss beim Gebrauch wiederverwendbarer exklusiver Betriebsmittel. Und das Ziel ist eben, dass eben keine zwei benachbarten Philosophen gleichzeitig ein Stäbchen gemeinsam nutzen können. Bei der einseitigen Synchronisation wäre es so, dass also ein Philosoph warten muss, bis seine beiden Nachbarn ihm die Stäbchen zur Verfügung gestellt haben. Ja? Das wäre also Moment. Da hätte ich dann eine Situation, in der ich. So, sorry, jetzt habe ich einen Faden verloren, es tut mir jetzt leid. Also die grundsätzlichen Randbedingungen von diesem gesamten Problem sind ja, also jeder Philosoph fordert die Stäbchen nacheinander an, kein Philosoph legt ein Stäbchen zurück, wenn er feststellt, dass das andere bereits vom Nachbarn aufgenommen worden ist, und ein Philosoph kann seinem Nachbarn ein bereits aufgenommenes Stäbchen nicht entziehen. Das ist also, wenn wir das mit diesen eingangs skizzierten Verklemmungsbedingungen vergleichen, dann haben wir eben diese Randbedingungen entsprechend erfüllt, also dieses Nacheinander anfordern und eben die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit, also dieses Non-Preemption, diesen Non-Preemption-Aspekt, dass wir also einem Nachbarn eben ein Stäbchen nicht entziehen können, wenn er das bereits aufgenommen hat. Und aber den Also sorry, ich bin jetzt trotzdem über die Folie etwas verwirrt, weil ich hatte es mir zwar vorhin durchgelesen, war nicht drüber verwirrt, aber den Gesamtkontext, so wie ich es jetzt erklärt habe, den kriege ich jetzt irgendwo nicht auf die Reihe. Also, was sie quasi über das hinaus, was wir jetzt bereits besprochen haben, eigentlich aussagt. Also tut mir leid, ich glaube, sie sagt auch nichts wirklich weiter aus über das, was wir bereits erwähnt haben. Gut, also. Die Frage ist natürlich, was ist die Relevanz vom Philosophenproblem in der Praxis? Ja? Und es gibt eine ganze Reihe von Problemen, also eigentlich letztendlich immer all die Probleme, und blättern wir es mal so durch, all die Probleme, wenn wir mehrere Prozesse haben, die zwei oder mehr wiederverwendbare Betriebsmittel zugleich benötigen und diese nacheinander anfordern, ja? Dann haben wir genau diese Probleme wie beim Philosophenproblem. Und gut, jetzt die Magnetbänder sind vielleicht jetzt nicht mehr so ein aktuelles Problem, aber wenn ich jetzt irgendwie einen kontinuierlichen Strom kodierter Informationen habe, ich habe also irgendwo eine Datenquelle, muss die sperren, wenn ich darauf zugreife, weil ich da irgendwelche Daten rausnehme, und sind vielleicht etwas komplexere Datenstrukturen, die ich da rausnehme, sodass ich also nicht atomar darauf zugreifen kann, muss ich also meine Datenquelle sperren. Ich habe dann irgendwo ein Ziel von den Daten, wo ich also die umkodierten Informationen ablege, dann muss ich dort, wenn ich die Informationen da eintrage, auch sperren, und dann habe ich mehrere Prozesse, die das vielleicht gleichzeitig tun, ja, weil da vielleicht ein bisschen mehr zu rechnen ist, und ich habe mehrere Prozessoren, und dann sage ich, okay, ich stelle also mehrere Threads beispielsweise hin, die lesen also von der Quelle und schreiben irgendwo in die Datensenke rein und machen da jeweils Logs drauf. Ja. So, und wenn ich das nicht richtig von der Reihenfolge her synchronisiere, dann kann es mir also eben passieren, dass der eine eben drauf, und für die Umkodierung brauche ich immer quasi beide, Quelle und Senke. Also wenn ich natürlich sage, ich tue das zwischenspeichern, wäre es unproblematisch, aber wenn ich dann die Reihenfolge von dem Ganzen auch noch erhalten möchte, dann muss ich vielleicht wirklich beide Sachen gleichzeitig locken. Ja, und wenn jetzt natürlich der eine erst die Datensenke lockt und dann die Quelle, und der andere erst die Quelle, dann die Senke, dann habe ich so ein Problem. Ja. Oder im Prinzip genau das gleiche, Nachrichten von einem Eingangsport auf einen Ausgangsport weiterleiten. Oder wenn ich Daten von einem Backup-Medium auf ein anderes transferieren möchte und ich muss dazu beide Backup-Medien, sei es jetzt Magnetbänder oder irgendwelche anderen Geräte, gleichzeitig sperren. Also bei all solchen Problemen kann mir das passieren. Und sagen wir, dass ich von irgendwoher Daten lese und auf irgendein Ziel Daten schreibe und dass eben mehrere Prozesse bei sowas beteiligt sind, diese Situation ist so selten nicht. Ja. Und das ist im Endeffekt letztendlich das, was da dahinter steckt. Jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt nur zwei Ressourcen beteiligt sind, dann ist das meistens immer ganz gut überblickbar. Ja. Und beim Philosophenproblem das soll im Prinzip auch zeigen, es könnte ja sein, dass es wirklich mehrere sind. Und je mehr Prozesse und Aufgaben beteiligt sind, und es können ja auch unterschiedliche Aufgaben sein, ich meine, Philosophen sind jetzt noch relativ einfach strukturiert, aber es können ja sehr unterschiedliche Aufgaben sein, auch im Rahmen von denen man solche Ressourcen belegt. Und da kann es einem dann unter Umständen schon passieren, gerade bei komplexen Softwaresystemen, dass man nicht mehr intuitiv den Überblick hat, wer lockt denn zu welchem Zeitpunkt, warum, was. Ja? Und es können solche Zyklen auftreten. Ja? Und letztendlich die Message daraus ist, man muss sich über die Ressourcen, die man belegt, die man also lockt, sei es eben Speicherbereiche, Datenstrukturen und was immer, braucht man letztendlich irgendwo einen Überblick. Und wenn man so ein Software-System baut und gerade auch vielleicht mehrere Module sollten ja eh nicht beteiligt sein, aber wenn vielleicht doch mehrere Software-Komponenten irgendwo auch über irgendwelche Funktionsaufrufe beteiligt sind an so einer Verarbeitung von komplexen Daten, dann ist es eigentlich immer eine gute Idee, sich diese Datenstrukturen und die Beziehungen, Nutzungsbeziehungen dazwischen mal aufzuskizzieren, bevor man gerade eben eine parallele Verarbeitung da drauf runterprogrammiert, damit man wirklich noch einen Überblick hat, wer nutzt in welcher Reihenfolge, auch zu welchen Zeitpunkten was. Ja. Denn, wie gesagt, also solange das ein paar Zeilen Code sind, ist das alles kein Drama, aber wenn Sie mal ein paar hunderttausend Zeilen oder ein paar Millionen Zeilen Code haben und Software, die also wirklich lange läuft, dann ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass einem solche Sachen mal passieren. Ja, und das ist im Prinzip die eigentliche Message aus diesem Problem. Und gut, es ist halt historisch irgendwo. Es taucht im Prinzip in jeder Betriebssystemliteratur irgendwo auf. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun? Und eine Sache hatten wir jetzt in dem einen Beispiel zu den Philosophen schon gesehen, dass wir sagen, okay, wir nehmen beide Stäbchen gleichzeitig auf. Also nicht kein Hold and Wait, sondern nimm beide. Das heißt, dass wir letztendlich eine dieser Bedingungen 1 bis 3, die eben Voraussetzungen für Verklemmungen sind, dass wir diese Bedingungen von Anfang an entkräften durch irgendwelche indirekten Methoden. Wir könnten nicht blockierende Verfahren anwenden, ja, wo es geht, dass wir also überhaupt keine Locks setzen. Wir könnten die Anforderungen atomar auslegen und wir könnten vielleicht auch diese No-Preemption-Bedingungen versuchen zu entkräften, indem wir einen Betriebsmittelentzug zum Beispiel durch Virtualisierung ermöglichen. Das geht nicht bei allen Sachen. Also klassischer Fall ist immer ein Drucker. Ja, einen Drucker können Sie nicht entziehen, wenn also eine Anwendung bereits ein paar Zeilen gedruckt hat. Dann können Sie den Drucker nicht wieder wegnehmen, ja, weil sonst müssen Sie das Problem hinterher mit der Schere lösen, wenn gleichzeitig dann eine andere Anwendung darauf zugegriffen hat. Aber auch gerade so ein Gerät wie ein Drucker, dass Sie also letztendlich, wenn Sie es mal haben, tatsächlich behalten müssen, bis Sie fertig sind. Das können Sie schon virtualisieren. Einen Drucker virtualisiert man einfach dadurch, also durch solche Spooling-Mechanismen. Das heißt, Sie bekommen Ihren virtuellen Drucker, der virtuelle Drucker schreibt den Auftrag in eine Queue und dann haben Sie letztendlich eine Queue-Abarbeitung, die alle Aufträge in der Queue der Reihe nach abarbeitet. Ja. Und dann können Sie jedem beteiligten Prozess seinen eigenen virtuellen Drucker geben und der Prozess kann, solange er will, in diesen Drucker reinschreiben. Alles, was passiert, ist ja nur, dass der Auftrag zwischengespeichert wird und in die Warteschlange zum realen Drucker geschickt wird und auf die Weise dort dann diese Sache sequenzialisiert wird. Das funktioniert sicherlich nicht bei allen Geräten, ja, also so eine verzögerte Ausgabe, wie es durch ein Spooling passiert. Es gibt sicherlich auch Geräte, wo das einfach nicht geht, wo sie dann auch in Realzeit ausgeben müssen oder ansteuern müssen, also gerade wenn es um die Steuerung von irgendwelchen Geräten geht, also wo irgendwelche Bewegungsabläufe dann drin sind, die koordiniert werden müssen, da geht das dann natürlich nicht. Aber Sie müssen ja auch nicht alle diese Bedingungen entkräften und man muss sich halt im Einzelfall immer überlegen, welche dieser Bedingungen sind zwingend und an welchen Stellen kann ich eben anders arbeiten. Ich meine, auch Betriebsmittelanforderungen atomar auszulegen, das ist manchmal vielleicht ganz praktisch und in anderen Fällen ist es vielleicht extrem kompliziert. In manchen Fällen bedeutet atomare Betriebsmittelanforderungen, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt alle Anforderungen gemacht werden müssen, damit natürlich auch wieder andere Prozesse ausgebremst werden, die vielleicht in der Zwischenzeit mit so einem Betriebsmittel noch arbeiten könnten. Und dann ist es vielleicht nicht erwünscht und in anderen Fällen ist es völlig unproblematisch. Dieses Problem, das wir vorhin da noch hatten, wenn wir um die zwei P-Operationen nochmal ein Lock drumherum bauen, also nach was wir hatten, war, wir haben irgendwie ein P auf Log gemacht und dann haben wir ein P auf, jetzt nenne ich es doch mal, auf Rot 1 gemacht, ein P auf Rot 2 und dann ein V auf Log. Ja, und da ist es dann natürlich das Problem, wenn also jetzt letztendlich hier dazwischen eine Verdrängung stattfindet, ist das eine blöde Situation, weil dann eben dieser Log gehalten wird und dann eben überhaupt niemand mehr drankommt, weil auch Rot 3 und Rot 4 jetzt nicht belegt werden können, weil ja dieser globale Log zum Zugriff auf die Stäbchen drumherum steht. Was ich ja eigentlich haben möchte, ist ja, ich möchte ja eigentlich nur das hier atomar auslegen. Und eine Lösung dafür wäre auch, dass ich sage, okay, ich mache andere P-Operationen. Ich habe nicht nur P-Operationen, so normale binäre Semaphore, sondern ich baue meine Semaphore einfach komplexer auf. Ja? Denn in der P-Operation selber, da habe ich ja auch irgendwie nochmal Lock-Mechanismen drin. Ja? Und diese Conditions, das konditionale Warten und so. Das heißt also wenn man die P-Operation selber nochmal betrachtet, ja, also diese P-Operation selber sieht ja auch irgendwie so aus, dass die eben ein Lock macht und dann irgendwie macht ja, weil s gleich 0, macht das Ding ein Contweight und dann macht es ein s minus minus und dann macht es ein Unlock. Ja? Also so sieht das ja aus. Und jetzt wäre natürlich eigentlich die Idee, die simpelste Idee zu sagen, okay, ich bohre mir, also quasi die Alternative wäre, ein Vektorsemaphore. Ja. Und dann, das heißt, ich mache eine P-Operation, ich mache nicht ein P auf Rot 1 und Rot 2, sondern ich mache im Prinzip ein P auf Rot 1, Rot 2. Ja. Und ich habe also eine P-Operation, der ich letztendlich einen Semaphore-Vektor übergeben kann. Und die P-Operation funktioniert nur dann, wenn keine der Vektorkomponenten gleich 0 ist. Ja. Und also die Implementierung davon ist eigentlich relativ simpel. Die heißt, schaut auch wieder so aus wie Log. Und dann eben, also das ist quasi ein P von S1, S2. Das ist jetzt nicht gültiges C, aber ich denke, man weiß, was ich mit meine. Und dann wäre das quasi ein while S1 gleich 0 oder S2 gleich 0. Conveyed. Und wenn ich da raus bin, dann mache ich ein S1 minus minus, ein S2 minus minus und dann ein Unlock. Ja? Also eigentlich eine ganz simple Geschichte und dann habe ich dann, und nachdem diese Operation, so wie wir sie definiert haben, ja typischerweise dann vom Betriebssystem realisiert wird, passiert hier dazwischen natürlich kein Rescheduling und damit habe ich die Atomarität hier auch in Bezug auf den Scheduler erreicht und nicht nur unabhängig vom Scheduler in Bezug auf die 2P-Operation. Ja. Und dann ist ein Teil der Probleme gelöst. Und solche Semaphore, wo ich also mit einer P-Operation letztendlich von mehreren Semaphoren, also eine Operation atomar auf mehreren Semaphoren durchführen kann, und zwar nur dann, wenn keine der Teiloperationen diese Bedingung, dass ein Semaphore nicht kleiner 0 werden darf, verletzt. Sowas findet man häufiger und also das tollste Beispiel sind die Unix-Semaphore, also die an der Unix-Schnittstelle angebotenen Semaphore, wie diesen SemOp. Wobei die nochmal einen ganzen Schritt weitergehen. Also damit können Sie sowas machen, aber das sind letztendlich Semaphore-Vektoren. Der Begriff dazu heißt es ein Vektoradditionssystem. Ja, da können Sie zum Beispiel sowas machen wie Semaphor ist, hat den Wert, was weiß ich, 5, 3, 0, 0. Und dann haben Sie eine Operation. Ob ist gleich minus 2, minus 3, 1, 4. Und was jetzt gemacht wird, ist, es wird im Prinzip dieser Vektor da drauf addiert. Ja. Also, und ob blockiert, wenn eine Teiloperation dazu führt, dass das Semaphore-Element kleiner 0 würde. Ja. So, die funktioniert also. Also die blockiert nicht, aber eine Operation und wie mache ich das jetzt? Den Spruch darf ich hier nicht. Ja. Schreibe ich sie hier noch hin, das geht noch. Also diese Operation würde funktionieren, aber eine Operation wie zum Beispiel, was könnte man machen, 2 minus 4 oder auch minus 2 minus 4, 2, 3, würde jetzt vom ersten 2 abziehen wollen, das funktioniert. Vom zweiten minus 4 funktioniert nicht, wird kleiner 0, damit blockiert die Gesamtoperation. Und damit wird auch die Komponente nicht um 2 erhöht und die auch nicht um 3 erhöht. Ja, das heißt, damit können Sie also so Sachen machen. Ich will diese zwei Betriebsmittel belegen und diese zwei freigeben, aber die gebe ich nur dann frei, wenn ich die, die ich belegen will, auch bekomme. Und wenn ich die, die ich belegen will, nicht bekomme, dann gebe ich die anderen auch nicht frei. Ja, und das atomar. Ja. Auf beliebig großen Vektoren. Ja, also das ist im Endeffekt das, was die Unix-Semaphore leisten. Und damit können Sie im Endeffekt eigentlich alle solche Probleme erschlagen und vieles mehr. Aber das würde jetzt hier zu weit gehen, diese ganzen Probleme, die man mit sowas noch abdecken kann, jetzt im Einzelnen zu beschreiben. Ne? Aber diese Idee von Vektorsemaphoren, die ist, sollte man auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Die sind zum einen sehr leicht implementierbar, ja, und zum anderen lösen sie eben solche Atomaritätsprobleme eben sehr schön. Ja, und damit hat man also letztendlich gerade diese zweite Sache, dass also Betriebsmittelanforderungen eben atomar erfolgen, kann man damit ganz leicht realisieren. So, eine ganz direkte Methode für die Bedingung 4 ist, dass ich eine Ordnung auf Betriebsmitteln einführe und dann immer sage, Betriebsmittel dürfen immer nur in der Reihenfolge, so wie sie geordnet sind, belegt werden. Also beispielsweise bei den Gabeln würde das heißen, ich muss zuerst die Gabel mit der kleineren Nummer aufnehmen. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu unserem Philosophenproblem. Ja, hier. Und jetzt bleiben wir mal bei dem Bild, also jetzt ohne die Umnummerierung. Und dann heißt es also, Philosoph 1 muss, also wenn die Stäbchen, ich habe von Gabeln geredet, ja, meinem früheren Chef haben die Philosophen Gabeln gehabt und keine Stäbchen, deswegen. Und also Philosoph 1 nimmt zuerst, muss immer das Stäbchen mit der kleineren Nummer zuerst nehmen. Also er müsste zuerst Stäbchen 1, dann Stäbchen 5 nehmen. Also nach dem Bild hier, er müsste zuerst das linke nehmen, dann das rechte nehmen. Philosoph 2 müsste zuerst das rechte, dann das linke nehmen. Ja? Erst 1, dann 2. 3 müsste 2, dann 3 nehmen. 4, 3, dann 4. 5, 4, dann 5. Aber 1 muss erst 1, dann 5 nehmen. Ja? Das heißt, einer würde die Stäbchen in der anderen Reihenfolge nehmen. Ja, also nicht erst das Rechte, dann das Linke, sondern der nimmt erst das Linke, dann das Rechte. Und durch diese Vorgehensweise durchbrechen Sie diesen Zyklus. Ja? Und das Verklemmungsproblem ist beseitigt. Ja? Und so diese Grundidee zu sagen, ich habe also eine Menge von Ressourcen, die ich irgendwie belegen muss und ich nummeriere die durch. Und häufig sind die ja sowieso in irgendwelchen Arrays oder sowas abgespeichert. Und dann ist immer ganz klar, ich nehme immer zuerst das mit dem niedrigeren Index und dann das mit dem höheren Index. Dann ist das Problem ein für alle Mal gelöst. Ja? Also das ist die Geschichte mit der Ordnung auf Betriebsmitteln. Ja? Und das ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, wenn man also Loks nimmt, dass man sie also immer, also quasi alle Beteiligten müssen es in der gleichen Reihenfolge tun. Das ist eigentlich so irgendwo die Quintessenz draus. Ja? Und wenn ich nur zwei habe, dann heißt das ja, dann ist ja eine Ordnung auf zwei, heißt ja im Prinzip immer nur, ja, die nehmen immer zuerst das eine und dann das andere und nicht irgendeiner zuerst das andere und dann das eine. So. Und das ist also eine Geschichte, die sehen Sie also bei ganz vielen Sachen, also wenn Sie mehrere P-Operationen haben, dann das einfach immer klar ist, wenn Sie also verschiedene Loks anfordern oder so, ja, dass diese Loks quasi irgendwie eine Ordnung haben. Es ist natürlich schwierig, wenn Sie also jetzt an Pthread-Loks denken, irgendwelche Mutex-Variablen, die haben irgendwelche Namen, ja, und Sie müssen mehrere solche Loks anfordern, dann wird natürlich aus irgendwelchen Namen die Ordnung, die da drauf herrschen muss, nicht deutlich. Ja? Weil letztendlich ist natürlich, sind irgendwelche Pthread-Mutexes, sind letztendlich eine Betriebsmittelklasse, ja? Nämlich diese Loks. Und ja, und dann muss man sich natürlich schon überlegen, wie dokumentiert man eigentlich die Ordnung auf den ganzen Log-Variablen, die man einführt in so einem Software-System. Ja? Also irgendwo muss man das mal aufschreiben. Ja? Also solange es ein Array von solchen Log-Variablen gibt, ist es einfach. Ja? Aber wenn die also an unterschiedlichen Programmstellen irgendwie definiert werden und dann genutzt werden, und dann kann es einem ganz schnell mal passieren, dass man an einer Stelle mal zuerst den einen Log nimmt, dann den anderen und an der anderen Stelle macht man es umgekehrt. Ja? Und schon läuft man in die Gefahr, dass man eben Verklemmungsprobleme erzeugt. Gut, also das ist mal so eine ganz wesentliche Vorgehensweise. Ja? Und das sind Methoden, die letztendlich zur Entwurfs- und dann zur Implementierungszeit von der Software greifen. Das sind also reine Vorplanungen und Software-Design-Vorgaben eigentlich, die man hat. Und die sollte man wirklich kennen und berücksichtigen. Ja? Und diese vier Verfahren, muss ich ganz klar sagen, also die sollten Sie für die Klausur wissen. Ja? Also die haben wir schon oft gefragt. Und das ist meiner Ansicht nach auch kein unsinniger Klausurstoff, dass jemand, der was über Betriebssysteme gehört hat, muss diese, sagen wir mal, die Voraussetzungen zum Auftreten von Verklemmungen und wie man ihnen vorbeugt, kennen. Also das, denke ich, ist ganz essentiell. Das heißt, es muss nicht jemand, der über Betriebssysteme was weiß, wissen, sondern es müssen eigentlich alle Leute wissen, die irgendwo Software für parallele Systeme bauen. Ja, ansonsten läuft man sehr große Gefahr, dass man da in Probleme reingerät. Eine andere Frage ist, wie man dann zur Laufzeit eventuell Verklemmungen vermeiden oder verhindern kann. Und jetzt muss ich noch eine Geschichte erzählen. Wir haben hier Verklemmungsvorbeugung oder im Englischen auch Prevention, und dieses Pre heißt also vor, bevor das Zeugs läuft. Ja, also das Prevention, man vermeidet es von vornherein. Und jetzt kommt was Dummes, dieser Begriff vermeiden, der Begriff vermeiden und hier verhindern oder vorbeugen, diese Begriffe, wenn Sie die Literatur lesen, dann tauchen die ganz unterschiedlich auf. Ja? Also wir haben im Englischen, ist es einfach, im Englischen haben wir die Begriffe Prevention und Avoidance. Also Prevention ist Vorbeugung und Avoidance ist ja, Vermeidung oder Verhinderung. Ja. Und das ist hier bei der Softwareentwicklung letztendlich irgendwie. Und das hier ist zur Laufzeit. So, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Buch Modern Operating Systems oder moderne Betriebssysteme von Andy Tannenbaum lesen, also im Englischen ist es unproblematisch, Prevention and Avoidance. Im Deutschen, in der deutschen Übersetzung, übersetzt, oh Gott, wie rum übersetzt der es jetzt? Also deutsche Literatur. Übersetzt diese Begriffe unterschiedlich. Also Bosch hat es mit Vorbeugung relativ eindeutig gemacht. Da gibt es eigentlich keine Zweifel. Aber es gibt auch Literatur, die die Vorbeugung mit Vermeidung übersetzen, das ist der Tannenbaum, und die Avoidance mit Verhinderung. Und es gibt Bücher, die das hier mit Verhinderung übersetzen und das hier mit Vermeidung. So, ja, das ist ein Problem. Und im Endeffekt ist es also mein früherer Chef hat so rumgemacht und Uwe Baumgarten an der TU München, der das Tannenbaumbuch übersetzt hat, macht so rum. Das sind irgendwie in den 70er Jahren in Deutschland so zwei unterschiedliche Schulen entstanden. Und also ich habe Hofmann mal darauf angesprochen vor ein paar Jahren und dann war er etwas erstaunt. Hat gesagt, ja, er hat das immer so wie Wettstein in Karlsruhe gemacht. Mit Uwe Baumgarten habe ich auch gesprochen. Ja, er hat es von Siegert und von Spieß gelernt und also offensichtlich haben ein paar Leute es völlig unterschiedlich irgendwann mal übersetzt und an ihre Schüler weitergegeben. Ja, und das können sie jetzt im Buchhandel kaufen, das Ergebnis. Ja. Tja. Also, das ist auch nicht mehr zu retten. Ich meine, die Bücher sind gedruckt. Die einzige Chance, wie sie aus dem Dilemma rauskommen, ist, also die englischen Begriffe sind eindeutig. Ja. Und wichtig ist eigentlich, dass Sie wissen, also das eine, also und Vorbeugung ist Gott sei Dank auch eindeutig. Also das ist eine Sache, wo wir hier also das Problem wirklich loshaben. Aber wichtig ist, also das eine ist bei der Softwareentwicklung, das ist, dass eine von diesen vier Bedingungen irgendwie entkräften. Ja? Und das andere ist zur Laufzeit. Irgendwelche Maßnahmen, die wir uns gleich anschauen werden, zur Laufzeit. Und ja, ob das jetzt Verhinderung oder Vermeidung heißt, ja Gott, ja, ich meine, die Begriffe sind irgendwo nicht präzise genug, als dass man sagen könnte, der Begriff ist richtig oder der ist falsch. Ja? Gut, also, jetzt geht es also darum, was passiert zur Laufzeit. Ja? Und wenn Sie also irgendein Buch lesen, dann müssen Sie halt letztendlich, das sehen Sie dann schon, also wenn der Begriff sowas wie Bankers-Algorithmus oder sowas, ne? Der kommt jetzt gleich. Oder irgendwelche Graphen oder so. Wenn sowas vorkommt, dann ist es Avoidance auf jeden Fall. Und wenn eben diese vier Bedingungen vorkommen, dann ist es eben die Vorbeugung oder Prevention. So, also jetzt kommt diese Laufzeitgeschichte, Avoidance. Wir können Wartezyklen durch strategische Maßnahmen vermeiden oder verhindern. Vermeiden. Das heißt, es wird jetzt keine der notwendigen Bedingungen entkräftet, sondern wir machen eine fortlaufende Bedarfsanalyse und dadurch schließen wir ein zirkuläres Warten aus. Das heißt, Das heißt, wir müssen die Prozesse und ihre Betriebsmittelanforderungen entsprechend steuern. Und im Mittelpunkt an der Stelle steht der Begriff des unsicheren Zustands. Ein unsicherer Zustand wäre nämlich ein Zustand, in dem es künftig nicht mehr möglich ist, alle noch auftretenden oder aufkommenden Betriebsmittelanforderungen zu befriedigen. Und bevor man in so einen unsicheren Zustand kommt, der dann im weiteren Verlauf zu einem Deadlock führen wird, und zwar sicher führen wird, muss man letztendlich Betriebsmittelanforderungen einfach ablehnen. Ja, das ist die Grundidee. Und man muss also anfordernde Prozesse frühzeitig letztendlich suspendieren oder ihnen frühzeitig Betriebsmittel nicht geben, bevor man eben in einer Situation ist, dass man da quasi aus der Konfliktgeschichte nicht mehr rauskommt. Und insofern muss man also Betriebsmittelnutzung zur Laufzeit einschränken, um in sicherem Zustand zu bleiben. Damit man das überhaupt machen kann, muss man wissen, wie viel Betriebsmittel ein Prozess während seiner Laufzeit maximal benötigen wird. Ja, und dann kann man schauen, wie viel hat er denn schon, wie viel ist noch frei und kann ich den maximalen Bedarf irgendwann noch decken. Wenn wir das jetzt nochmal mit den Philosophen betrachten, nee, das betrachten wir jetzt nicht mit dem Philosophen, das betrachten wir mit einem Vermittlungsrechner, das ist besser. Das mit den Philosophen können Sie durchlesen. Nehmen wir mal an, wir haben einen Vermittlungsrechner, der hat 12 Kommunikationskanäle. Ist zwar auch ein abstraktes Beispiel, aber da geht es halt nicht nur um ein Stäbchen hin oder her. Und wir haben 3 Prozesse und der erste Prozess benötigt maximal 10 Kanäle, der zweite 4 und der dritte 9. No. Also Prozess 1, der Maximalbedarf war 10, Prozess 2, 4 und Prozess 3, maximal 9 Kanäle. So, dann haben wir die Situation, P1, also belegt sind. P1 hat 5 Kanäle belegt, P2 und P3 haben je 2 Kanäle belegt. Und 3 Kanäle sind damit noch frei. Ja, also wir haben Kanäle haben wir insgesamt 12 und damit sind also 2 noch frei. So, das ist die Situation. Und quasi, wir können uns noch aufschreiben, benötigt noch, also maximal der hier 5, der hier braucht noch maximal 2 und der hier braucht noch maximal 7. Ne? Moment. Ja. Gut, das ist so die Situation. So, wenn jetzt P3 einen Kanal anfordert, ja, das wäre jetzt also die Anforderung, P3 möchte noch einen haben, dann werden Moment, 3 sind noch, 5, 6, ja genau, 3 Kanäle sind noch frei. So, wenn jetzt Prozess 3 noch einen Kanal haben möchte, dann hätte er 6, dann wären noch 2 frei. Moment, P2 hat 2 Kanäle. Da hätte ich noch 2 frei. Dann kann noch P2 laufen. Okay, ja, dann könnte P2 noch bedient werden. Das funktioniert aber doch dann. Verstehe ich jetzt aber gar nicht. Schauen wir mal weiter. Also P1. Also die Situation hier ist eindeutig. Wenn P1 jetzt 2 Kanäle anfordert, ja, dann hätte P1 7 Kanäle, bräuchte noch 3, die würde er nicht bekommen, könnte auf keinen Fall bekommen. Also wenn P1 jetzt noch einen anfordert, machen wir es mal so, P1 fordert noch einen an, dann hätte P1 6 Kanäle. Es wären noch zwei frei. Ne, Moment, P2 fordert 2 an. Ich meine, P1 fordert 2 an, so rum ist es. Dann hätte P1 8 Kanäle und es wäre noch einer frei. So. Das hat jetzt zur Folge, dass P2 nicht mehr laufen kann, weil P2 braucht noch 2 Kanäle, ist nur noch einer frei und P3 kann auch nicht mehr laufen, weil P3 braucht noch 7 maximal, ist nur einer frei. Also das ist auf jeden Fall eine Situation, die nicht funktioniert. Dadurch gerät das System in unsicheren Zustand, weil man nicht, weil keiner zu Ende rechnen kann mehr und man muss es ablehnen. Also das geht also auf keinen Fall. Ja. Die andere Situation oben, wenn P3 einen Kanal anfordert, das war dieses hier plus 1, dann hätte er 3 Kanäle, braucht aber noch maximal 4 dazu und es wären 2 frei. Das geht nicht, aber P2 könnte noch arbeiten. Und wenn P2 jetzt noch arbeiten kann, deswegen bin ich eigentlich der Ansicht, das hier stimmt nicht, dass das ein unsicherer Zustand ist. P2 könnte nämlich noch 2 anfordern danach. Und wenn P2 jetzt noch 2 anfordert, es braucht ja nur maximal 4, die sind noch frei, dann kann also P2 fertig werden. Und wenn P2 fertig wird, gibt es seine 4 zurück am Schluss. Ja? Dann kommen also wieder 4 dazu, dann sind 6 frei. Und wenn 6 frei sind, dann könnte der natürlich seine restlichen 4 noch anfordern, also dann würde das System zu Ende kommen. Also ich bin der Ansicht, das ist nicht richtig, dass das ein unsicherer Zustand ist. Das ist eigentlich noch ein sicherer Zustand. Aber das hier, also P1 darf nicht, das ist auf jeden Fall ein unsicherer Zustand. Und eine andere Prozessfolge wäre auch noch, dass P2 zuerst kommt. Das würde auf jeden Fall auch funktionieren. Ja, wir haben 3 Kanäle frei. P2 fordert noch 2 an. Ja, die kriegt's. Danach gibt es seine 4 wieder frei, dann sind 7 frei. Wenn 7 frei sind, dann kann der oder der noch laufen, also dann löst sich das ganze Problem auf. Ja. Aber notieren Sie sich mal im Skript, also die Situation hier, P3, einen Kanal darf es anfordern. Wenn P3 2 Kanäle anfordern würde und nur einer bliebe frei, dann wäre es ein unsicherer Zustand. Ja? Weil wenn P3 in dieser Situation 2 Kanäle anfordert, dann habe ich also nur noch einen frei. Und wenn nur noch einer frei ist, dann kann P2 nicht mehr weiterarbeiten, P1 kann nicht mehr weiterarbeiten bis zum Ende und P3 kommt auch nicht mehr durch. Ja? Aber so würde es noch funktionieren. Gut oder nicht gut, ja. Das also die wesentliche Geschichte bei dieser Problematik ist einfach, ich darf eine Betriebsmittelanforderung nur dann erfüllen, wenn es noch irgendeinen Weg gibt, dass alle fertig werden. Ja? Und ich darf halt letztlich nicht so viele Betriebsmittel rausgeben, dass keiner mehr das, was er noch braucht, bekommen kann. Ja? Das ist also die Grundidee dahinter. Ja? Und also ein sicherer Zustand ist, wenn eine Folge der Verarbeitung der vorhandenen Prozesse existiert, in der noch alle anstehenden Betriebsmittelanforderungen erfüllbar sind. Und unsicherer Zustand ist einfach, wenn so eine Folge nicht existiert. Und so einen Zustand kann man also durch einen Betriebsmittelbelegungsgraph entweder erkennen, dass die eine Möglichkeit oder das andere ist der Bankiers-Algorithmus, den wir jetzt aber auch nicht hier im Detail erläutern. Aber was ich hier jetzt im Prinzip hier quasi im Kopf oder an der Tafel so ansatzweise vorgerechnet hat, ist der Bankers-Algorithmus. Ja, ich gucke bei einer Anforderung einfach nach, wie sehen die noch ausstehenden Anforderungen der anderen Prozesse aus und gibt es einen, dessen Anforderung noch erfüllbar ist, sodass der letztendlich durchkommt und alles das, was er bereits belegt hat, dann ja wieder freigibt. Das heißt also, wenn ich jetzt hier eine Ressource hergeben muss, dann muss ich gucken, ja gut, den hier kann ich noch erfüllen, es sind noch 2 frei, den kann ich noch erfüllen. Wenn ich den erfüllen kann, dann werden 4 frei, das heißt, ich kann im Prinzip dann weiterrechnen mit 4, das heißt, dann sind 6 frei. Wenn 6 frei sind, dann kann ich auf jeden Fall den erfüllen. Wenn der durchkommt, dann werden 10 frei, ja gut, und dann kann der hier auch auf jeden Fall zu Ende rechnen. Das ist also so das Grundprinzip hinter dem Algorithmus. Gut, werden wir sicherlich, also den Bankers-Algorithmus werden wir in der Klausur nicht fragen. Ich weiß nicht, sind Lehramt-Leute da? Nicht? Also in den früheren Staatsexamensklausuren fürs Lehramt war der Bankers-Algorithmus eine der beliebtesten Fragen. Und die Staatsexamensklausuren werden ja immer irgendwo zentral gestellt. Das heißt, die kommen dann auch von den Kollegen in Passau, München oder Würzburg oder sowas. Und da gibt es also ein paar Vertreter, die kommen dann mit irgendwelchen solchen Prozessen und Betriebsmittelbelegungsanforderungsgeschichten und so quasi rechnen sie da mal mit dem Bankers-Algorithmus durch, was da Sache ist. Gut, aber also wir fragen den nicht mehr. Gut, und was im Endeffekt bei diesen Verfahrensweisen passiert ist, wenn also ein Prozess ein Betriebsmittel anfordert, also jetzt wie hier der Prozess 1, wenn der noch 2 anfordern würde, in dem Augenblick würde diese Anforderung abgelehnt werden und man würde diesen Prozess quasi stoppen. Man würde ihn also letztendlich aus diesem Short-Term-Scheduling überhaupt rausnehmen, weil man feststellt, mit dem brauche ich sowieso nicht weiterarbeiten jetzt. Ja, meine Betriebsmittelsituation ist in einem Zustand, dass der letztendlich nichts mehr bekommen kann und dann kann ich ihn im Endeffekt auch längerfristig aus dem Scheduling erstmal rausnehmen. Das ist also die Idee dahinter. So, jetzt hatten wir also Prevention, also Vorbeugung, wir hatten Avoidance und die dritte Möglichkeit ist natürlich, ich nehme Verklemmungen in Kauf. Ich verhindere nichts davon und wenn es dann passiert ist, dann muss ich sie irgendwie erkennen und aufräumen. Also der Ansatz ist letztendlich, also einen Wartegrafen zu erstellen und auf Zyklen hin zu untersuchen. Der Aufwand davon liegt bei O von n Quadrat, ist also letztendlich eine Sache, die man natürlich nicht ständig irgendwo bei jedem Time-Interrupt im Betriebssystem machen will oder so. Das heißt, wenn man das zu oft überprüft, dann verschwendet man natürlich einen Haufen Rechenleistung. Wenn man es zu selten überprüft, dann kann es natürlich passieren, dass Betriebsmittel auch brach liegen bleiben, weil halt irgendwo Verklemmungen aufgetreten sind und die Prozesse, die Betriebsmittel ja belegt haben und nicht weiterkommen. Also das heißt, solche Zyklensuche macht man, wenn man es macht, dann in großen Zeitabständen. Also typischerweise immer dann, wenn eben Betriebsmittelanforderungen zu lange dauern oder wenn man zum Beispiel feststellt, dass die Auslastung der CPU sinkt, obwohl wir sehr viele Prozesse drin haben. Also oder die andere Sache wäre im Endeffekt dass man gerade wenn man eben diese Betriebsmittel haben ja letztendlich gemeinsame Verwaltungsstrukturen, was die Logs angeht. Und diese Datenstrukturen, die kann man natürlich ganz gezielt auch überprüfen. So, die Frage ist natürlich, wie löst man dann das Problem auf? Ja, im Endeffekt eigentlich nur, indem man entweder die Prozesse abbricht. Ja? Also das ist natürlich ein gewisser Aufwand und es entsteht natürlich auch ein Schaden. Es ist natürlich die Frage, manchmal reicht es ja, wenn man einen der beteiligten Prozesse abbricht. Ja? Ob das natürlich dem Gesamtsystem noch gut tut, ist auch wieder die Frage, weil so ein Prozess, wenn ich ihn also einfach abbreche, heißt ja, dass der, gerade wenn er Logs hält, dann hat er ja irgendwelche Datenstrukturen möglicherweise gehabt mitten in der Bearbeitung und das sind ja typischerweise gemeinsame Datenstrukturen, die sind natürlich dann kaputt oder vielleicht kaputt, das kann natürlich die anderen beteiligten Prozesse, auch wenn man sie nicht abbricht, durchaus auch tangieren. Das heißt also so ganz abstrakt gesprochen, so einen schieße ich tot und die anderen können weiterarbeiten, wird es in der Praxis nicht gehen. Ja? Kann man natürlich schon sagen, ich suche das effektivste Opfer aus, das wäre also typischerweise derjenige, der die meisten Betriebsmittel in der Hand hat, ja, den mache ich tot und dann werden ja viele Betriebsmittel frei. Aber wie gesagt, so abstrakt gesprochen ist es in der Praxis eben nicht. Die Folgen davon sind meistens doch irgendwie größer. Gut, also und ja, man könnte vielleicht auch Betriebsmittel entziehen, wenn man das kann. Man muss eventuell die betreffenden Prozesse irgendwie zurückfahren. Wenn man irgendwelche Transaktionskonzepte oder irgendwelche Checkpointing-Konzepte hat, dann geht es ja noch. Dann kann man eventuell eben so einen Prozess einfach auf den letzten Checkpoint zurückfahren und ihn dann da weiterlaufen lassen. Wenn es natürlich Betriebsmittel sind, die man einfach entziehen kann, wo man sagt, okay, ich sichere den Zustand von dem Prozess, auch quasi seinen Betriebsmittel irgendwie Zustand, nehme ihm das Ding weg, lass andere damit weiterarbeiten und irgendwann später restauriere ich diesen Zustand wieder und dann darf der Prozess wieder dran. Dann ist es natürlich eine glückliche Situation, aber das kommt natürlich immer auch auf das einzelne, auf die Datenstrukturen, Geräte oder was immer es ist oder eben wenn es Speicher ist, an, ob das überhaupt geht oder nicht. Und dann muss man natürlich auch sehen, wenn man Prozesse irgendwie zurückfährt auf den letzten Checkpoint, irgendwann laufen sie ja wieder an, möglicherweise rennen sie ja dann wieder in so einen Deadlock und werden immer wieder zurückgesetzt. Das muss man natürlich auch vermeiden. Also ist letztlich eine komplexe Geschichte und es ist eine Gratwanderung natürlich zwischen dem Schaden und dem Aufwand, den man da betreibt. Und die Schäden sind letztendlich nicht vermeidbar. Und die Frage ist natürlich, und diese Frage ist nicht allgemein beantwortbar, sondern das ist eine wirklich anwendungsspezifische Frage, wie sich so ein Abbrechen überhaupt auswirkt. Also es klingt irgendwie nicht besonders überzeugend, so ein Verfahren. Und ja, und letztendlich muss man eigentlich sagen, diese ganzen Verfahren zum Vermeiden, Verhindern, also diese zur Laufzeit, die Verfahren und auch zum Erkennen, sind in der Praxis wenig relevant. Ja? Und dann haben wir natürlich im Moment nach wie vor die sehr viel sequentielle Programme, sodass diese Verfahren bisher eigentlich kaum notwendig waren. Ja? Das mag sich in Zukunft ändern und ich denke, da gibt es einfach noch keine richtige Erfahrung damit, wie man mit diesen ganzen Verklemmungssituationen umgeht. Also ich denke, die einzige und das, was wir aus der heutigen Vorlesung, also neben all diesem ganzen Umfeld wirklich mitnehmen sollten, ist diese vorbeugenden Maßnahmen, dass man sich, wenn man parallele Software baut, wirklich überlegt, welche Synchronisationsmittel habe ich und wo könnten Verklemmungen auftreten und was muss ich tun, um dem von vornherein vorzubeugen. Ja? Und das bedeutet im Wesentlichen letztendlich einfach eine Ordnung Ordnung auf Logs definieren, möglicherweise mehrere Logs nur atomar belegen, also indem man zum Beispiel solche Semaphore-Vektoren einsetzt und solche Geschichten. Oder dann eben auch die Möglichkeit, einfach mit Virtualisierung oder Spooling, Queuing und solchen Sachen zu arbeiten, das von Anfang an in den Softwareentwurf reinzunehmen. Und dann vermeidet man diese Probleme von Anfang an. Jetzt rede ich auch schon wieder von Vermeidung. Also dann beugt man diesem Problem von Anfang an vor und man braucht sich hinterher nicht mehr drum kümmern. Ja, das ist, denke ich, die wesentliche Message aus dem Ganzen. Und das Resümee ist halt, gut, wir haben diese verschiedenen Arten von Betriebsmitteln betrachtet. Die Aufgaben und Verfahren der Betriebsmittelverwaltung, das natürlich als zentrale Aufgabe im Betriebssystem. Und diese vier Bedingungen für Verklemmungen, eben die exklusive Belegung, das Nachfordern, kein Entzug von Betriebsmitteln und zirkuläres Warten, der die Betriebsmittel beanspruchenden Prozesse. Diese vier Sachen. Und das Wesentliche ist natürlich, eine Verklemmung bedeutet also Deadlock oder Live-Lock. Deadlock lässt sich ja noch erkennen, auch wenn es in der Praxis vielleicht wenig relevant ist. Live-Lock ist im Prinzip gar nicht vernünftig erkennbar. Und deswegen ist eigentlich das Beste, eben vorzubeugen, ansonsten kann man eben vielleicht noch vermeiden und Erkennungserholungsmethoden einsetzen. So, soweit das für heute und ab nächste Woche werden wir uns dann mit dem Thema Speicher beschäftigen.